Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Wir wollen uns heute im Philipperbrief im Kapitel 3 aufhalten oder bewegen, betrachten und es passt irgendwie ganz gut zusammen, unser Brotbrechen heute und die Erwählung oder Erwähnung von unseren Tannenbaumschmuck, den wir so gerne an uns hängen. Und im Philipper Kapitel 3 geht es darum, dass Paulus zeigt den Philippern und zeigt uns auch, dass Christus für einen Gläubigen alles ist. Ich weiß nicht, kennt ihr den Spruch, ohne Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts? Das stimmt, aber man könnte sagen, oder ja, Christus ist alles, ohne Christus ist alles nichts. Und das stimmt, ja, zu 100%ige Sicherheit, ja. Ohne Christus ist alles nichts. Und Paulus führt uns das im dritten Kapitel, die Epheser, ganz ja, schön vor die Augen. Nachdem Paulus im vorigen Kapitel den Philippern Christus als Vorbild dargestellt hat, wer sich selbst erniedrigt hatte, wie er erhöht wurde und welche die Auswirkungen dieser Erlösung sind, nämlich die völlige Hingabe an den Dienst an Jesus Christus, egal wie er auszusehen ist, zeigt Paulus an seinem Leben, an seinem persönlichen Leben, wie es auszusehen hat, so eine Nachfolge in Jesu Christi. Er sagt im Kapitel, im Vers 17, also ziemlich zum Schluss vom Kapitel, ruft die Philipper oder ruft uns an, auf, werdet meine Nachahmer, ihr Brüder. Er ist sich bewusst, was er da sagt, aber davor führt er auf, was die Philipper oder wo die Philipper nachahmen sollen. Und zuerst macht er einen Einschub oder bringt einen Satz. Wir lesen in Philipper Kapitel 3, Vers 1. Im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Freut euch in dem Herrn. Ein jedes Kind Gottes kann eine echte, unvergängliche Freude im Herrn finden. Ganz gleich unter welchen Umständen er lebt, er sich befindet, ob er krank oder gesund ist, ob es ihm gut geht oder schlecht geht. Diese Freude ist im Herrn zu finden. Wir sollen nur danach suchen. Nun, es gibt viele Ursachen, die uns Freude bereiten. Und die am meisten sind von denen vergänglich. Weil die Ursachen dieser Freude oder der Grund der Freude oft vergänglich ist. Besitz, Stellung, Begabung, Ansehen, Arbeit, Frau, Kinder, Mann, Erfolg. In allen möglichen Bereichen können wir Freude empfangen. Alle möglichen Dinge können uns Freude machen. Nicht alle lernen genug und nicht alle gleich genug. Auch im Dienst im Herrn können wir Freude erleben. Wir sehen Siege, wir sehen Erfolge im Wachstum. Wir sehen, wenn uns etwas gelingt, wir freuen uns. Und doch Paulus sagt uns, freut euch im Herrn. Denn wenn wir uns im Herrn freuen, wenn der Herr der Grund unserer Freude ist, so können wir sicher sein, dass diese Freude nie vergeht. Wir können sicher sein, dass diese Freude ewigen Charakter hat. Ganz einfach, weil der Urheber dieser Freude ewig ist. Der Beweis lieferte Paulus selber dazu. Er schreibt diesen Brief aus der Gefangenschaft. Und ich bin mir sicher, es gibt bessere Orte, Briefe zu schreiben als in der Gefangenschaft. Er wusste, er kann sich nicht frei bewegen. Er wusste, er wurde gehindert am Verkündigen des Evangeliums. Und doch schreibt er hier, freut euch in dem Herrn. Auch unser Herr Jesus Christus sagt einmal zu seinen Jüngern in Lukas 10, Verse 17 bis 20, ich will es lesen. Lukas 10, Verse 17 bis 20, es geht um die Jünger, die zurückgekommen sind. Die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind untertan in deinem Namen. Da sprach er zu ihnen, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes. Und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Doch nicht darüber freut euch, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber lieber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Anders ausgedruckt, freut euch im Herrn. Lasst der Grund eurer Freude den Herrn werden. Die Freude im Himmel oder im Herrn bleibt in der Ewigkeit. Und wenn sie hier anfängt, so wird sie dort im Himmel fortgesetzt. Wir werden die Ewigkeiten darüber verbringen oder damit verbringen, über unseren Herrn zu staunen und sich an ihm zu erfreuen. Es wird nie einen Augenblick geben, wo wir sagen können werden, ja, jetzt ist genug. Jetzt kenne ich meinen Herrn genug, dass mir nichts mehr überraschen, dass mir nichts mehr an ihm freuen kann. Diese Freude macht uns stark. Wenn wir uns allein am Herrn erfreuen, so kann uns nicht so schnell irgendwas aus der Bahn werfen. Da kann uns keine Krankheit niedermachen. Natürlich tut es weh. Keine Niederlage wird uns so fertig machen, dass wir nicht aufstehen können. Weil wir wissen, der Herr ist unsere Freude. Und wenn wir es erlebt haben, so hat er es zugelassen. Er hat es genehmigt. Wir dürfen auch darin sich uns freuen. Diese Freude kann uns niemand nehmen. Denn sonst müsste uns der Herr genommen werden. Und das ist gänzlich unmöglich. Wir lesen in der Schrift, Paulus sagt, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Weder hohes noch tiefes, weder Mächte noch Kräfte, weder Gewalten. Nichts, absolut nichts kann uns von Gott trennen. Es ist unmöglich, dass Gott uns aufgibt. Und nachdem er die Philipper aufgerufen hat, sich zu freuen, er warnte sie oder forderte sie auf, Acht zu geben. Er sagt, euch immer wieder selber zu schreiben, ist mir nicht lästig. Euch aber macht es gewiss. Hab Acht auf die Hunde, hab Acht auf die bösen Arbeiter, hab Acht auf die Zerschneidung. Er wiederholt sich, das, was er schon im Kapitel davor gesagt hat, wo er die Philipper vor den Irrlehrern gewarnt hat, die Evangelium plus Christus plus verkündigt haben. Und er hebt und nimmt hier drei ganz harte Vergleiche. Dreimal kommt es in Vers 2, hab Acht auf die Hunde, hab Acht auf die böse Arbeiter, hab Acht auf die Zerschneidung. Er will, dass wir achtsam durch das Leben gehen, dass wir Achtsamkeit üben. Diese Menschen, die hier bezeichnet werden, sind Irrlehrer, die Gemeinde Gottes unterwandern wollten oder zum Teil unterwandert hatten und die Evangelium plus verkündigt hatten. Evangelium, das es gar nicht gibt. Evangelium, wozu Jesus Christus zu seinem Erlösungswerk irgendwas dazu getan werden musste. Doch dieser selbe Paulus schreibt in Galater 1, Vers 8 bis 9, dass diejenigen, die es tun, verflucht werden sollten. Er sagt, selbst wenn wir nochmal zu euch kommen und anderes Evangelium verkündigen, die sollen verflucht werden. Und lasst uns bitte die drei Bezeichnungen betrachten. Zuerst nennt er diese Menschen Hunde. Und im Nahen Osten waren die Hunde nicht so gut angesehen wie heute. Es waren meistens streunende Viecher, die durch die Straßen gezogen sind, die das Fressen zusammengeklaut haben. Sie waren Aasfresser, waren heimatlos, gierig, böse, unberechenbar, immer um Kampf und den besten Bissen. Und die Juden, ja, die haben Heiden damit bezeichnet. Ja? Das war eine beliebte Bezeichnung für die gottlosen Heiden. Sie wurden als Hunde bezeichnet. Doch Paulus dreht hier den Spieß um und sagt, diejenigen, die hier das Evangelium plus verkündigen, sind genau diese Hunde. Die sind genauso heimatlos, gierig, in ihrem Inneren böse, die sind unberechenbar und die schauen noch auf das Seine. Die schauen, wie es denen am besten geht. Da ist Lieblosigkeit, da ist eigener Vorteil im Vordergrund. Und auf die sollte man Acht geben. Er sagt nicht, habt Angst von denen oder flieht von denen, aber Acht geben. Kein normaler Mensch wird sich in Gegenwart eines streunenden Hundes wohlfühlen. Und so sagt der Paulus, hab Acht. Passt auf, dass ihr nicht von denen angegriffen wird, dass sie euch keinen Schaden zufügen. Dann sagt der böse Arbeiter, sieht schon anders aus. Manchmal sieht es so aus, als ob die Arbeit gut aussieht. Manchmal sieht es so aus, als ob die Mitarbeiter die Gerechtigkeit wären. Die haben geprahlt, dass sie für den Gott arbeiten, dass sie ihm dienen. Doch wenn man sich anschaut, was sie gepredigt haben oder was sie weitergegeben haben, so kann man sagen, ihr Tun war durch und durch böse. Warum? Weil jeder Versuch, dem vollbrachten Erlösung Christi, was er am Kreuz auf Golgatha vollbracht hat, etwas hinzuzufügen und so die Aufmerksamkeit von Christi auf eigene Werke zu bringen, das ist durch und durch böse. Das ist die Bosheit überster Art. Es ist so, als ob sie sagen würden, was sie natürlich nie taten, als Jesus am Kreuze rief, es ist vollbracht, da haben sie gesagt, nee, der hat sich geirrt. Es ist vollbracht, aber es braucht noch etwas dazu. Es geht nachher in dem Kapitel um Beschneidung. Sie haben gesagt, vollbracht, aber Beschneidung muss sein. Die haben Leute verführt und gesagt, damals die Beschneidung und heute ja, Werke oder irgendwelche Sachen, die vollbrachte Erlösung vervollkommenen. Natürlich hat das keiner von ihnen gesagt und sagt auch heute keiner. Aber wenn wir ihr Wandel sehen, können wir feststellen, dass es böse Mitarbeiter sind. Und die sich eigentlich sich selber im Griff oder im Blick haben und auf Gewinn aus sind. Und dann sagt er, er braucht auf die Zerschneidung. Beschneidung wurde im Volk Israel als ein äußeres Zeichen des Bundes gegeben zwischen Abraham und Gott. Diesem äußeren Zeichen ist aber eine Beziehung vorausgegangen. Abraham hatte Beziehung zu seinem Gott. Und als Zeichen dieser Beziehung wurde die Beschneidung gegeben. Ohne diese Beziehung ist Beschneidung ein totes Ritual. Weil die Menschen nicht interessiert waren an der geistlichen Bedeutung dieser Beziehung, dieses Rituals. Denen hat es gereicht, beschnitten, und das reicht. Ob das im Herzen anders, deswegen anders ausgesehen hat, ob die Beziehung zu Gott gelebt oder stattgefunden hat, war denen eigentlich egal. Die Beschneidung bedeutete den Tod des Fleisches, dass unser Fleisch uns nicht retten kann, dass wir ja, in den Tod gegeben wurden. Hab Acht auf die Hunde, auf die böse Arbeit, auf die Zerschneidung. Und dann sagt er zu den Philippern, denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Er führt hier drei Merkmale eines lebendigen Kindes Gottes auf, die wir im Geist Gott dienen. Nicht die äußere Schale, nicht der äußere Gottesdienst, nicht Tradition oder Gewohnheit, sondern Gott im Geist dienen. Das heißt, vom ganzem Herzen, vom Geist Gottes geleitet, ihm nachfolgen. Eine Beziehung zu ihm haben und auch pflegen. Das ist eine Herzensangelegenheit, die sich in Christus Jesus rühmen. Christus allein. Christus allein verdient den Ruhm und die Ehre. Ich kann aus eigener Kraft nichts. Ich kann mich nicht rühmen, dass ich irgendwas erreicht habe, dass ich irgendwas geschafft habe, dass ich mich irgendwie vor Gott angenehmer gemacht habe. Christus, sein Erlösungswerk, hat mich rein gemacht, hat mich würdig gemacht, vor Gott zu treten. Es hat mir Zutritt verschafft ins Allerheiligste, wie wir ihn in Hebräer lesen. Durch Christus dürfen wir zu Gott kommen. Durch Christus sind wir angenommen. Nicht auf das Fleisch vertrauen. Wie oft vertrauen wir auf unser Fleisch? Wie oft fangen wir Dinge an und vermasseln sie, weil wir ohne Gottes Hilfe anfangen? Ein Liederdichter sagt, nichts habe ich, was nicht frei ich empfing. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Rühmen sei fern, doch das sei bekannt, ich bin einer, den die Gnade fand. Das ist die einzige richtige Einstellung eines Kindes Gottes. Und dann auf Vers 4, dass Paulus, der beschreibt sich selber. Wir lesen, obwohl auch ich mein Vertrauen auf das Fleisch setzen konnte, wenn ein anderer meint, er könnte es auf Fleisch vertrauen, ich viel mehr. Beschnitten am achten Tag aus dem Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräer im Hinblick auf das Gesetz, ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer, ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit, im Gesetz untadelig gewesen. Ich weiß nicht, was Paulus sich gedacht hat, als er das geschrieben hat. Vielleicht hatte die möchte gern Israeliten oder Judaisten belächelt. Er sagt, ja, wenn die das sagen, da kann ich viel mehr. Und dann kommt eine Bewerbung, ein Lebenslauf, die seinesgleichen sucht. Wir sehen, wie stolz er früher, bevor er sich bekehrt hat, wie stolz er darauf war. Man könnte sagen, er sagt zu den Judaisten, kommt erst auf meine Ebene, weist etwas vor, dann können wir miteinander weiterreden. Hab mal erstmal so viel vorzuweisen wie ich, dann schauen wir weiter. Und dann sagt er, beschnitten am achten Tag. Nicht früher, nicht später. Genauso wie es in 1. Mose, Kapitel 17, Vers 12 angeordnet wurde. am achten Tag, ganz genau, regelkonform, aus dem Geschlecht Israel. O Vater Abraham, Isaac, Jakob. Kein Ismael, keiner von Ismael, kein Proselyt, der irgendwie sich hereingekauft hat oder konvertiert ist. Ein echter Hebräer. Und dann kommt Stamm Benjamin. Von der Lieblingsfrau des Jakobs. Nicht von der Magd. Praktisch Elite. Vom zweiten Sohn der geliebten Frau. Auch stellte dieser Stamm kurzzeitig einen König her. Ein Hebräer von Hebräern. Total konservativ. Alles eingehalten, wie es war. Die Sprache, alle Gebräuche, alle Sitten, alles auf i-Tüpfelchen befolgt. So richtig hart eingesottener, also treuer Israelit. Und dann sagt ein Pharisäer, ein Pharisäer war eine Elite des geistlichen Volkes, eine bestmögliche geistliche Ausbildung. Er sagt, er hat gelernt zu Füßen Gamaliels. Und das war schon eine Nummer. Nicht der irgendjemand, Gamaliel. Ein Grund, sich zu rühmen. Dann sagt er, ein eifriger Verfechter, der Lehrer der Pharisäer, Verfolger der Gemeinde. Aus dieser Ausbildung hat er die Gemeinde gehasst und verfolgt. Er hat gewusst oder hat gedacht, er tut was Gutes. Er hat wirklich den Glauben verteidigt. Kein 0815 Jude, sondern ein Eiferer. Kein Mitläufer, sondern einer, der voranging, der vorausstürmte und sagte, ich will Gott dienen. Im Gesetz ohne Tadel. Keiner konnte ihm etwas vorweisen, wo er falsch gemacht hat. Das heißt nicht, dass der ohne Sünde war, aber er hat alles gehalten, wie gesagt hat, was Gesetz verlangt hat. Wenn er gesündigt hat, hat er Opfer gebracht, hat sich gereinigt, ganz genau sich daran gehalten. Wenn man das liest, man kann sagen, wow, was für ein Lebenslauf. Ein Mann, prädestiniert Gott zu gefallen. Also wenn der nicht, wer dann? Hat sich richtig Mühe gegeben. Edelste Abstammung. Wie sieht das mit uns aus? Hauen wir nicht in die gleiche Kerbe manchmal wie Paulus? Und bei uns heißt es heute, ja, geboren im gläubigen Haus, Eltern gläubig, entschiedene Christen, vielleicht noch irgendwelche leitende Positionen, zumindest Eiferer, von Kindheit auf unterrichtet im Wort, Kinderstunde ab 3 Jahre, bis zur Jugend, dann irgendwann mal in die Gemeinde, gehorsam und folgsam in der Erfüllung der Regeln und Traditionen. Nie aufgemuckt, immer gehalten, was man von mir verlangt hat. Gehorsam in dem Sinne, ich tue es, was man von mir verlangt wird. Dann regelmäßige Kirchengänger, keinen einzigen Sonntag ausgelassen, keine einzige Veranstaltung verschlafen. Vielleicht ein Spender. Gut gespendet, viel gegeben. Vielleicht ein Mitarbeiter, den Dienst nach bestem Wissen und Gewissen getan hat. Man kann diese Liste weiter vorführen. Aber so wie bei Paulus, könnte auch bei uns dastehen, alles ohne Christus. Und dann in weiteren Versen sagte Paulus, Vers 7, aber was mir Gewinn war, das habe ich um den Christi willen für den Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für den Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Jesu Christi, meinen Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Dann kommt alles Entscheidende. Aber nachdem Gott oder Jesus Christus dem Paulus die Augen aufgetan hat und gezeigt hat, was er endlich hat oder was er meint zu haben, macht er einen Vergleich wie auf eine Waage. Auf der einen Seite liegen seine Abstammung, seine Ausbildung, sein Eifer und die Waage, die ist unten. Auf der anderen Seite zuerst vielleicht seine Mitjuden, die nichts vorzuweisen hatten im Vergehen oder weniger vorzuweisen. Aber dann kommt auf die Waagschale Jesus Christus. Und siehe da, ist das, was Paulus so viel wert war, so viel Gewicht hat in seinen eigenen Augen, ist das gar nichts mehr wert. Die Waage ist ganz oben, als ob nichts wäre. Leere Verpackung, leere Hülle, ohne Inhalt, weil ohne Christus. Er machte eine Gewinn-Verlust-Rechnung und musste sehen, dass er nichts hatte. Keine Substanz, sein Wort gar nichts. Er konnte nichts vorzuweisen, womit er Gott endlich besänftigen konnte oder sich rechtfertigen konnte. Alles, was Gewinn war, war jetzt Schaden. Ein Schaden gegenüber Christus. Ein Dreck, das ihn gehindert hat, Christus zu erkennen und zu gewinnen. Und sein Verlangen war jetzt, Christus zu haben. Christus als seine eigene Gerechtigkeit aufzunehmen. Das Erlösungswerk im Glauben anzunehmen und so zu leben. Paulus wollte Christus mehr und mehr erkennen. Er hat sich zum Ziel gesetzt, alles über Christus zu wissen, ihn kennenzulernen, eine Beziehung zu ihm zu führen, die inniger nicht mehr geht. Er hat erkannt, dass eigene Werke vor Gott nichts wert sind. Dass egal wie wir uns abstrampeln, egal was wir unternehmen, egal wie viel wir investieren, wir unserer Rettung kein bisschen näher kommen. Dass allein durch Christus, durch den Glauben an Jesus Christus, wir vor Gott gerechtfertigt werden. Er wollte Jesus Christus gleich werden. Er schreibt in Vers 10, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seines Leidens, indem ich seinen Tod gleichförmig werde, damit er zur Auferstehung der Toten gelange. Alles hinter sich gelassen. Er wollte dem Herrn gleich werden. Nicht nur im geistlichen Sinn, sondern auch im leiblichen Sinne. Er war bereit, für Christus zu sterben. Er war bereit, sein Leben dafür zu geben, dass Menschen zu Jesus Christus hinzugeführt werden. Er war bereit, dem Leibe Christi gleichförmig gestaltet zu werden. Und dann macht er einen Halt und sagt, nicht, dass ich es schon erlangt habe, hätte oder schon vollendet wäre, aber ich jage danach, dass ich auch ergreife, wofür ich von Christus, Jesus, ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was dahinter steckt und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, dem Kampfpreis der himmlischen Berufung. Gottes in Christus Jesus. Paulus hält sich ganz niedrig. Er sagt, ich habe jetzt nicht alles begriffen. Ich habe nicht erlangt und ich bin noch gar nicht vollendet. Auch wenn es vielleicht für manchen so aussieht. Ich jage aber danach, dass ich es ergreife. Ich setze meine Kraft, meinen Willen, mein ganzes Dasein dafür ein, dass ich ergreife, dass das ergreife, wofür ich von Christus ergriffen worden bin. Und wofür wurde Christus oder wofür sind wir von Christus ergriffen worden? Was hat der Herr mit uns für ein Ziel? Was will er mit uns machen? Er will uns in sein Ebenbild verwandeln. Und Paulus sagt, ich jage danach. Also ich spaziere nicht gemütlich hin, sondern ich strenge mich an. Nicht aus eigener Kraft, sondern durch die Kraft Gottes, durch die Kraft Jesu Christi. Und ich vergesse, was da hinten ist. Was hat er vergessen? Er hat vergessen, was ihm lieb und teuer war. Er hat es verlassen. Für ihn war nur noch dieses eine Ziel wichtig. Die Berufung Jesu Christi. Er wollte seinem Gott, unserem Gott, möglichst mit völliger Hingabe dienen. Er wollte alles unter seine Herrschaft stellen. Er wollte sich völlig und ganz hingeben. Ich jage, ich will ergreifen, ich strecke mich aus, ich jage nach dem Ziel. Ein Leben voller Arbeit. Ein Leben im Kampf. Ein Leben, das im Kampf gegen das Fleisch, gegen sündige Fleisch, das eigene Ich, die Sünde, die so tief in uns sitzt. Ein Leben im Kampf bis zum Ende, bis zum letzten Atemzug. Dieses Ziel oder dieses Verlangen und dieses Handeln sollte Kennzeichen eines jedes Christen sein. Nicht nur Paulus, sondern auch wir. Sollten alles, was uns zur Verfügung steht, für Jesus Christus einsetzen. Damit wir das ergreifen, wofür wir ergriffen worden sind. Damit der Herr uns einmal vollenden kann oder dass wir gemäß unserer Berufung leben. Und dann sagt er in Vers 15 und Vers 16, lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein, wenn ihr über etwas anderes denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Doch wozu auch wir auch gelangt sein mögen, lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. Ein Zeichen der geistlichen Reife ist, wenn ein Christ sich völlig und ganz auf Jesus ausrichtet. Wenn das eigene Ich ganz klein wird und Jesus Christus im Leben ganz groß. Das heißt, in der Selbstverleugnung leben, in der Nächstenliebe, Bereitschaft für Christus zu sterben, für ihn zu leiden, Bereitschaft, jeden Weg zu gehen, jede Aufgabe zu übernehmen, die Gott einem auferlegt. Und dann ruft Paulus, alle, die wie gereift sind, oder die wie gereift sind, so sollen wir so gesinnt sein. Er ruft uns zur Einigkeit auf. In einer Gemeinde sind nie alle gleich auf dem gleichen Stand. Es gibt Starke, es gibt Schwache, es gibt Reife, es gibt weniger Reife. Er sagt, doch worin auch wie, doch wozu wir auch gelangt sein mögen, lasst uns nach derselben Richtung wandeln und dasselbe streben. Lasst uns eines Sinnes sein, schreibt im Kapitel davor. Die Starken unterstützen die Schwachen. Die Schwachen lassen sich belehren. Und wir alle zusammen wandeln nach derselben Richtschnur, nach demselben Wort. Keine verschiedenen Maßstäbe, allein das Wort Gottes ist Maßstab. Das heißt Annahme und Geduld. Das heißt, weg von sich selber, von eigenem Ich, hin zum meinen Nächsten. Das heißt, letztendlich das gleiche Ziel anzustreben. Das Ziel der Vollendung in die Gestalt Christi. Wenn wir es praktizieren, dann können wir sicher sein, dass Gott uns segnet, dass Gott uns Wachstum schenkt, dass Gott auch diejenigen, die schwach sind, dass sie stärkt, dass sie stark werden, dass die wo noch nicht gereift sind, dass sie reifen, weil Gott da einfach wirken wird und segnen wird. Und dann ruft Paulus die Philipper: Werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, die ihr uns zum Vorbild habt. Wer kann das von uns sagen? Werdet meine Nachahmer. Aber Paulus war sich bewusst, es war nicht der Stolz. Er hat erkannt, dass er Gnade von Gott bekommen hat und dass er dieses Amt des Apostels durch Gottes Gnade vorbildlich ausgeführt hat. Und er rief die Philipper: Macht mir nach. So wie ich für Christus alles aufgegeben habe, das könnt ihr auch. Natürlich nicht aus eigener Kraft, aber durch die Gnade Gottes. So wie ich für Jesus kämpfe, wie ich nach seiner Herrlichkeit jage, so könnt ihr es auch. Macht mir nach und macht denen nach, die das Gleiche tun, die gemäß dem Worte Gottes und der Berufung wandeln. Schaut auf uns, schaut nicht auf die, die wir im Vers 18 lesen, denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinen, sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. Ihr Ende ist Verderben, ihr Gott ist ihr Bauch, sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Schaut nicht auf die. Paulus wusste, dass Menschen gerne auf sich Vorbilder aussuchen. Und er warnt uns hier. Sucht euch eure Vorbilder sorgfältig aus. Schaut hin, wem ihr nachfolgt. Könnt ihr sagen, prüft sie anhand des Wortes Gottes. Prüft ihr Wandel anhand von Wortes Gottes. Und dann sucht euch gute Vorbilder. Und die übereinstimmen, denen folgt nach oder denen macht nach. Lernt von ihnen, wie sie im Leben umzugehen haben oder wie sie euch zum Vorbild sind. Lernt von ihnen, wie man kämpft. Lernt von ihnen, wie man siegt. Lernt von ihnen, wie man sich hingibt. Denn wenn ihr den anderen oder den Verführern nachfolgt, so könnt ihr sicher sein, dass ihr auch Verderben ihn erntet. Ihr Ernte ist Verderben. Ihr Gott ist ihr Bauch, sie rühmen sich ihrer Schande. Wenn wir solchen Menschen folgen, so werden wir Schiffbruch erleiden. irdisch gesinnt, total geerdet. Nur das und hier zählt. Nicht mehr daran denken oder nicht daran denken, was einem nach dem Tod erwartet. Und dann sagt er, aber unser Bürgerrecht ist im Himmel. Gedenkt daran, wir sind hier geduldete Ausländer. Wir dürfen hier sein, aber wir sind nicht von dieser Welt. Wir sind gerade noch geduldet. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Da, wo der Herr ist. Von wo wir auch den Herrn erwarten. Er wird einmal kommen und uns vollenden. Dass wir selber nicht schaffen, oder dass wir hier nicht auf Erden erleben werden, wird unser Herr Jesus Christus, wenn er kommt, zu Ende machen. Er wird unser Leib, unseren kaputten, niedrigen Leib, umgestalten. Er wird uns so ein Leib geben, wie er selber hat. Das heißt nicht, dass wir Gott gleich sein werden, dass wir allwissend sind. Oder ja, dass wir seine Eigenschaften annehmen. Aber wir werden sein Leib haben, wir werden sündlos sein wie er. Dieses Fleisch, das uns zur Sünde verführt, wird nicht mehr da sein. Wir werden den Leib seiner Herrlichkeit empfangen. Durch die Kraft Jesu Christi. Denken wir daran, dass Jesus Christus bald wiederkommen wird? Denken wir daran, uns darauf vorzubereiten? Oder sind wir so geerdet, dass wir gar nicht wegkommen? Es geht uns gut hier in diesem Land. Ich denke, hier in diesem Land ist es schwer, sich auf die Wiederkunft vorzubereiten. Wenn man die anderen Gläubigen in den Ländern fragen, wo es denen nicht so gut geht, wo es Krieg und Verfolgung gibt, da sind die wahrscheinlich bereiter wie wir. Aber Paulus sagt, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Denk daran und lebt auch so. Erwarte deinen Herrn vom Himmel. Erwarte ihn und mache dich bereit. Wie wir heute Morgen gehört haben von diesem Gärtner, wir haben gedacht, hey, in 24 Jahren viermal da die Frau. Letztes Mal vor 12 Jahren. Der muss Geduld haben. Der hat wirklich gewartet. Er hat gewartet, dass jeden Tag kommt. Tun wir es auch? Oder weil es uns gut geht, vergessen wir. Aber so gut kann es gar nicht gehen, hier auf dieser Erde, wie es uns einmal im Himmel gehen wird. Und es ist gut, wenn wir uns immer wieder daran erinnern oder uns erinnern lassen, dass wir hier ja keine bleibende Stadt haben. Dass alles, was wir erworben haben, was uns geschenkt worden ist, dass alles vergänglich ist. Dass unser eigentlicher Reichtum in Christus und im Himmel ist. Dass wir es einmal ja in Besitz nehmen werden, wenn Jesus uns abgeholt hat. Ja, unsere Selbstgerechtigkeit, unser Schmuck, den wir uns anlegen, wie Gerhard gesagt hat, wie ein Tannenbaum, damit können wir vor Gott nicht punkten. Wir können es versuchen, aber wir werden immer scheitern. Allein Christus. So wie Paulus sagt, alles, was mir Gewinn war, das habe ich um die Christi willen für Schaden geachtet. Ja, ich achte es für Dreck. Lasst uns dem Paulus nacheifern und ihm zum Vorbild nehmen, doch genauso halten. Lasst uns noch zusammen beten.